Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Aber dass mal wirklich jemand guckt, was brauchen die Leute und wie kriegen wir sie dazu, ihr Verhalten zu ändern, damit sich dann in der Summe die Kultur ändert und eben nicht die Strategie frisst, das macht niemand. Oder nur sehr wenige. Und das ist genau die Lücke, in die wir mit Culture reingegangen sind, dass wir gesagt haben, wir geben den Leuten ein Tool an die Hand, was sie motiviert und ihnen die Fähigkeit und auch die Lust gibt, ihr Verhalten so zu verändern, wie es der Strategie entspricht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt mit KI eine Zukunft im Wohlstand? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Aufsichtsrätin Professor Dr. Katja Nettesheim eingeladen. Ich möchte heute mit ihr über ihr Buch sprechen, das im Fahlen Verlag erschienen ist, KI-Kompetenz für eine Zukunft im Wohlstand. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen, es ist schön aufbereitet, es gibt viel Inhalte, das heißt, es gibt auch viel zu erzählen und deswegen will ich nicht viel Zeit verschwenden. Herzlich willkommen, liebe Katja.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Danny. Ich freue mich, hier zu sein und bin schon total voller guter Erwartungen, weil du hast so eine super Vorbereitung gemacht. Das ist mega professionell, deswegen gehe ich davon aus, dass der Rest des Gesprächs genauso wird.
So, haben wir die Erwartungen und die Messlatte hochgelegt, das finde ich
ja
gut.
Ja, das stimmt.
Liebe Katja, ganz wichtig wäre für mich und vielleicht für die Zuhörerin, dass du dich mit eigenen Worten vorstellst und uns sagst, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Da siehst du, da fängt es schon an. Das ist eine ganz schön knifflige Frage. Aber finde ich gut. Ich liebe Herausforderungen. Also, mein Name ist Katja Nettesheim. Ich habe verschiedene Tätigkeiten. Mein Hauptberuf ist eigentlich, ich bin die Geschäftsführerin von Culture. Und Culture ist eine App für Verhaltensveränderung von Menschen in der Unternehmenstransformation. Dazu bin ich, wie du schon eingeleitet hast, Autorin des Buches KI-Kompetenz für eine Zukunft in Wohlstand. Mitgründerin der KIK-Initiative, KIK wie KI-Kompetenz, Aufsichtsrätin, Professorin, mit meiner Firma Mediate auch Beraterin. Ich habe also ein ganzes Portfolio von Tätigkeiten mit dem Ziel, Menschen und Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Das hat sich jetzt so über die Jahre rauskristallisiert. Ich mache digitale Transformation jetzt schon seit 20 Jahren, seit meiner Zeit bei Axel Springer. Und ich habe einen sehr bunten Lebenslauf, wenn man sich das mal angucken will, bei LinkedIn. Ich habe schon viele verschiedene Stationen gemacht. Ich habe angefangen als Juristin und so weiter. Und wenn du mich fragst, wie ich geworden bin, wie ich jetzt bin, dann kommt das sicher auch von diesen vielen verschiedenen Stationen. Und dahinter liegt eine große Neugier, also wirklich eine ganz große Neugier. Manche sagen auch Rastlosigkeit. Dann ist es mir ein großer Wert, anschlussfähig zu sein für ganz viele verschiedene Denkmuster. Ja, also ich finde es super, wenn ich diejenige im Raum bin, die die Anwälte versteht, die Controller versteht, die Buchhalter versteht und auch die Onliner, ne? Und die Devs. Also das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und dann dazu kommt natürlich auch, ich bin relativ fleißig. Ich habe schon immer sehr gern gearbeitet. Manchmal frage ich mich, ob das nicht vielleicht eine Dopaminsucht ist, die ich da habe. Und was halt auch ganz, ganz wichtig war, jetzt, wenn ich mich so reflektiere, ist die Erfahrung, Mutter von zwei Töchtern zu sein, die jetzt beide in der Pubertät sind. Das prägt schon sehr, insbesondere jetzt.
Ja, ich höre viele spannende Gemeinsamkeiten, allein die zwei Töchter in der Pubertät. Kann ich mithalten? Vielleicht für die Zuhörerin, ihr könnt ja gerne, eine Tochter könnt auch gerne hören in Folge 200, da hat sie moderiert. Das Übersetzen mit einer Juristin könnte ich auch gut aufnehmen, weil ich mit einer Juristin verheiratet bin. Ich glaube, da könnte ich noch viel lernen bei dir. Aber wie kam es dann eigentlich oder was war der ausschlaggebende Moment, der dich dazu bewogen hat, ein Buch über KI-Kompetenz zu schreiben?
Ja, gute Frage. Also zum einen, also auch anknüpfend an die vorherige Frage und die Einleitung, dass ich auch Herausforderungen gerne mag. Ich hatte ja seit 2009 schon das Beratungsunternehmen Mediate, wo wir Unternehmen geholfen haben, sich digital zu transformieren. Und irgendwann habe ich, da hat mich so in Berlin Mitte, ja, da sagen einem die Leute ja immer, was machst du Beratung? Skaliert ja nicht. Und das hat mich dann so ein bisschen angepiekst. Und dann habe ich gedacht, weil ich jetzt auch nicht immer Zeit gegen Geld eintauschen will, gucke ich mal, ob wir nicht daraus ein skalierbares Geschäftsmodell machen können, was technologiebasiert ist. Ja. Und so haben wir eben 2019 aus der Mediate die Culture ausgegründet. Und damit war ich als Juristin plötzlich Geschäftsführerin eines technologiegetriebenen Startups. Das war für mich schon mal auch ein erheblicher Wachstumsschritt, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass, wenn was richtig schief geht, ich es nicht selber rausholen konnte. Ja, also bei Mediate konnte ich immer noch irgendwie die ganze Nacht durcharbeiten und dann wäre es gegangen. Bei Culture hatte ich da gar keine Chance. Und in dem Zuge habe ich also im Verhältnis zum Tech-Team, was mein Mitgründer Philipp Eschenbach leitet, hatte ich da immer so einen gewissen kleinen Rückstand. Ja. Und habe dann aber aus diesem Rückstand und der Neugier angefangen, wirklich mich selber mit KI auseinanderzusetzen. Das war 22, glaube ich, irgendwann. Und habe eben dann festgestellt, wie viel ich da rausgeholt habe. Ja. Und dann gab es noch diesen berühmten Satz von meinem Mitgründer, der auf meinen Screenshot, auf meinen Monitor schaute und endlich mal so diese ganzen Lesezeichen gesehen hat von ChatGPT, Perplexity, Claude und damals noch Bard. Ne? Und da sagt er so, ach, welch ein Glück, ich dachte, das wird nie was mit dir. So. Und das in Verbindung damit, dass ich eben selber unglaubliche Produktivitätsgewinne da rausgeholt habe und dass ich aus privaten Gründen für 2024 einfach ein geiles Projekt brauchte. Das waren die Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe.
Wie hast denn du deine eigene KI-Transformation persönlich erlebt und was ist davon auch in das Buch eingeflossen? Du hast ja eben schon gesagt, was du jetzt nutzt oder genutzt hast, Perplexity, Bard, etc.
Also ich fange mal von hinten an. Alles ist in das Buch eingeflossen. Hm. Ja. Nicht zuletzt deswegen, weil ich vielleicht ein bisschen digital affiner bin, aber dann doch noch Teil der Zielgruppe dieses Buches bin. Ja, weil ich bin jetzt kein Digital Native. Ich bin ein normaler Mensch, der halt jetzt schon durch die Anschlussfähigkeit und dadurch, dass ich eben digitale Transformation mache, ein bisschen offener bin als andere, aber auch eben erlebt habe, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, insbesondere wenn man ziemlich zufrieden ist mit den Prozessen, die man so hat und Produktivität schon hoch wertschätzt und seine eigenen Prozesse so eingerichtet hat, dass das einfach flutscht und zudem noch Jurist ist und deswegen der Meinung ist, man könnte sowieso alles am besten, dann ist das gar nicht so einfach mit der digitalen, mit der KI-Transformation. Und deswegen war es mir eben, habe ich in dem Buch tatsächlich auch meine eigene KI-Transformation sehr transparent gemacht. Ja, also vielleicht nochmal, um eine grobe Orientierung zu geben, wir haben in dem Buch ja zwei Teile. Wir haben den ersten Teil, das ist die persönliche Transformation von Einzelnen. Insofern richtet sich das Buch wirklich auch an Einzelpersonen, ist ein Sachbuch dann. Und im zweiten Teil geht es darum, wie man diese persönliche Transformation dann ausweiten kann auf die Organisationen, für die man zuständig ist. Das können Unternehmen sein, aber auch Vereine, Schulen, Behörden etc. Und eben in diesem ersten Teil, wir arbeiten sehr viel auch mit Methoden aus dem Coaching. Deswegen bin ich da vorhin auch hellhörig geworden. Wir versuchen viel mit Personalisierung und mit positiver Motivation, positiver Psychologie zu arbeiten, mit ein paar NLP-Tools etc., soweit sich das schriftlich transportieren lässt. Und ein Teil davon ist eben, dass wir am Anfang 4 Geschichten haben von Leuten, die sich in fortgeschrittenem Alter KI transformiert haben. Und meine ist eine davon. Ja, aber es sind noch 3 andere dabei. Also so viel zum Thema wie meine eigene KI-Transformation das Buch inspiriert hat. Aber es geht da jetzt nicht nur um mich, sondern es ist nur ein Beispiel. Und wenn du sagst, wie ich die KI-Transformation erlebt habe, ich habe die als schwerer als gedacht erlebt, tatsächlich. Und zwar vor allem in solchen Sachen wie dran zu bleiben, auch wenn man eine Phase hat, wo es mit den alten Mitteln schneller ginge und einfacher ginge. Dann der zweite Punkt war, nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Und der dritte Punkt, der sich auch schwieriger herausgestellt hat als gedacht, ich habe am Anfang angefangen und habe eine Liste gemacht von all meinen ganzen Prozessen. Mhm. Auch solchen, die aktuell gar nicht, also die ganzen Prozessen, die ich so habe, auch welche, die ich aktuell nicht auf dem Zettel hatte, ne? Sondern ich habe mir das so ein bisschen wie ein Unternehmen angeschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich dann so und das mache ich dann so und das mache ich dann so. Und das war ein bisschen zu weit vorausgesprungen. Zum einen, weil so eine Umstellung von bisherigen Prozessen auf KI schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, man macht das am besten für die Sachen, die jetzt wirklich gerade anstehen, damit sich es auch schnell amortisiert. Und man macht es auch deswegen am besten für Sachen, die jetzt wirklich gerade anstehen, weil sich der Stand in der KI natürlich auch radikal ändert. Ja, und sehr schnell. Also ein Beispiel, ich habe mir eine Rechnungsstellungsprozess in einer meiner Gesellschaften verkaifiziert. Und das, obwohl ich in dem Moment gar keine große Rechnungslast hatte. Ja, da habe ich mal 1 oder 2 geschrieben, aber nicht 20. Und den Prozess muss ich jetzt nochmal machen.
Mhm. Was würdest du sagen, also wenn man jetzt anfangen will? Also ich weiß, was du meinst. Ich gucke eigentlich quasi jeden Abend auf YouTube irgendwelche KI-News. Jetzt gucke ich gerade viel von Christoph Magnusson, der gerade irgendwie ChatGPT vorgestellt hat, die jetzt seit neuestem Aufgaben haben. Das heißt, man kann ChatGPT terminieren, Aufgaben geben. Das heißt, es passiert ja wirklich sehr viel an vielen Fronten. Und ich selber, der ja auch relativ viel versucht, KI zu nutzen, werd auch selber KI-müde, weil so viel passiert. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, ich investiere mehr Zeit in mich abzudaten, was bei der KI passiert, als dass ich KI nutze. Das heißt, irgendwie habe ich diesen Produktivitätsfortschritt gar nicht, weil ich gucke, was kann ich alles machen und mache es dann gar nicht. Ja. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, irgendwie, ich merke, ich komme an das Thema KI nicht mehr vorbei. Ich glaube, du hast es gesagt, oder ich habe es gelesen. Alle unter 70 sollten sich mit dem Thema auf jeden Fall noch beschäftigen. Jetzt denke ich an meiner Mutter, die quasi ein bisschen über 70 ist, aber wo ich auch sage, du, Google nutzt man nicht mehr, nimm doch einfach die KI. Also frag doch, wie du den IKEA-Schrank zusammenbaust oder frag doch da, welches Finanzprodukt oder XY.
Deine Mutter muss ihren IKEA-Schrank selber zusammenbauen, das machst nicht du?
Naja, ich bin 500 Kilometer entfernt, von daher okay. Ist das nicht okay. So leicht. Und sie würde sich das nicht nehmen lassen, die Selbstwirksamkeit zu erleben, das selbst aufzubauen. Also ansonsten würde ich das schon machen, so ist nicht. Aber das ist ja so ein Beispiel, wo ich sage, okay, dann guck halt nochmal nach, ob du eine Bedienungsanleitung findest oder ein YouTube-Video. Und da würde ich dir sagen, nutz KI zum Anführungsstrichen googeln. Aber wenn du jetzt sagst, oder jemand hört das Thema und sagt, ja, KI, wird viel drüber geredet. Wo soll ich denn anfangen? Also wo ist ein guter Starting Point, um sich mit dem Thema zeitgemäß auseinanderzusetzen?
Ja, schöne Frage. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich jemanden vor Augen führen, der gerade wirklich erst anfängt, ja, dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, also würde ich erstmal sagen, toll, dass du anfängst. Weil wir kommen ja vielleicht auch noch auf das Thema Einwände. Es gibt so viele Leute, wo ich denke, die müssten sich dringend damit beschäftigen und die haben auch das Alter und die geistige Kapazität dazu und tut's nicht. Also von daher, das ist schon mal richtig toll. So, und dann würde ich sagen, jetzt machst du mal ChatGPT auf und gibst mal was ein. Muss dich noch nicht mal anmelden. Und dann sage ich demjenigen, und jetzt behalt 2 Dinge im Kopf. Ja, das erste ist, der ist wie ein Praktikant. Der kann dir viel abgeben. Du musst aber mit dem so reden, wie du mit einem Praktikant oder mit deinem schon etwas älteren Kind redest, damit das auch funktioniert. Das heißt, überleg dir ganz genau, was der wissen muss, damit er für dich die Aufgabe zu deiner Zufriedenheit erledigen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, denk dran, es ist ein Dialog. Genauso wie beim Praktikanten. Du sagst ja dem Praktikanten auch nicht, jetzt mach mal das und das. Und wenn er es zurückbringt und das passt nicht, dann schickst du ihn weg und redest mit dem nie wieder. Das ist ja total bescheuert. Aber so gehen ganz viele Leute mit ChatGPT um. Ja, dieses, ich habe da mal was eingegeben, das Ergebnis war scheiße, seitdem nutze ich es nicht mehr. Und das ist halt total kurzsichtig und vor allem von einer starken Abwehrhaltung getrieben. Also deswegen aufmachen, bevor man was reingibt, dran denken, wie mit einem Praktikanten reden. Zweitens, es ist ein Dialog und dann loslegen. Und zwar am besten eben mit einer Tätigkeit, die wirklich gerade ansteht, damit man sehr schnell auch den Vorteil davon sieht und die einen selber nervt, die man gerne loswerden will. Und gleichzeitig eben sich auch für KI eignet. Mhm. KI eignet sich nicht dafür, den Müll runterzubringen. Ja? oder sowas. Das wären ja alles, oder die Spülmaschine auszuräumen. Das sind ja alles Tätigkeiten, die auf das vorherige, die vorherigen Kriterien einzahlen.
Also ich habe gerade überlegt, wie das in meinem Alltag ist. Also wenn wir jetzt hier fertig sind mit dem Gespräch, muss ich meine Sachen für ein Graphic Recording packen. Und ich bin ja auch gern nicht der sorgfältige Typ. Das heißt, ich vergesse auch gern mal was. Das heißt, hier werde ich zum Beispiel sagen, okay, schreib mir mal bitte eine Verpackungsliste, was ich alles denken muss für einen Graphic Recording Einsatz. Wie, also ist jetzt nicht so der Gesellschafterebene Blick, ne? Oder ich transformiere Buchhaltungsprozesse, sondern wirklich, ich will es mal auf die einfache Ebene bringen. Wo merkst du in deinem persönlichen Alltag, auch keine Ahnung, als Mutter oder als Frau im alltäglichen Leben, wo du das einfach anwendest für so ja ganz niedrigschwelligen Einsatz?
Also ich habe für mich ganz viele Einsätze, aber was am allercoolsten ist, was ich jetzt festgestellt habe, meine jüngere Tochter, die ist 11, die nutzt jetzt ChatGPT für ihren Tagesplan. Und das hat sie ganz selbst gesteuert gemacht. Ich meine, gestern war Sonntag und dann hat sie irgendwie gesagt, jetzt machen wir mal einen Plan. Ich habe von dann bis dann Zeit und es soll ein healthy und aesthetic day werden, was auch immer. Und sie müsste noch Hausaufgaben machen und aufräumen. Und dann hat das Ding ihr einen total tollen Tagesplan rausgeworfen, was dazu geführt hat, dass ich sie sogar zum Spazierengehen gebracht habe, was ich alleine nie schaffen würde. Und dann habe ich am Abend gedacht, dann habe ich gesagt, Süße, soll ich dir vielleicht mal ein Custom-GPT machen für deine Tagespläne? Klammer auf, da kann ich die Instructions bestimmen.
Das heißt also,
an der Stelle tatsächlich, also ich würde nie offensichtlich mit ChatGPT meine Kinder erziehen, ja. Aber wenn sich ein Kind ChatGPT zur Hilfestellung herausgesucht hat und man kann das ein bisschen beeinflussen, dann entlastet das natürlich extrem die Eltern-Kind-Beziehung.
Ja, mega. Ja,
aber also das ist das eine, was die Kindererziehung anbetrifft. Und ganz schnell, ganz kurz, also meine Lieblings-Use-Cases momentan sind tatsächlich all die Sachen, wo ich sonst Kollegen fragen würde. Ja, dieses, sag mal, wie ging das nochmal in Excel? Oder, oh, ich habe hier ein Problem mit meinem Microsoft-Account, wie kriege ich das hin? Und das spart mir einfach so unglaublich wahnsinnig viel Zeit. Und das ist sowas, das würde sich auch gut eignen für einen ersten Use Case für einen Einsteiger. Weil dann hat man sofortigen Reward, also sofortige Belohnung. Und dazu kann ich auch noch sagen, was sich für Einsteiger auch gut eignet, ist die App, also sich die App aufs Handy zu machen und mit dem Sprachmodus anzufangen. Weil das ist wirklich, als würde man mit jemandem sprechen und mündlich um Hilfe bitten. Also das nutze ich zum Beispiel relativ viel beim Kochen. Ich bin so eine mittelgute Köchin und ich weiß dann nie, wie geht denn das jetzt nochmal mit dem roten Quinoa und so. Früher hätte ich den Kochprozess unterbrochen und hätte es gegoogelt. Jetzt habe ich das Handy da, drück auf den ChatGPT-Knopf und sag mal, wie lange muss ich rote Quinoa noch mal kochen? Und dann sagt er mir 20 Minuten. Und dann sage ich dem, stell mir mal bitte einen Timer. Und fertig ist die Laube. Es ist, glaube ich, nicht 20 Minuten, es sind nur 10. Aber egal, ja.
Wenn wir jetzt den krassen Sprung machen, jetzt haben wir so ein bisschen die privaten Einzelfälle oder Tagesthemen. Also das, was dieses Beispiel mit Kochen, finde ich auch ein super Beispiel. Ich stehe im Aldi oder im Discounter meiner Wahl und sage, okay, ich will heute ein Käsefondue machen, was brauche ich alles? Gehe ich auch nicht mehr auf Chefkoch, sondern frage tatsächlich auch ChatGPT, mach mir mal bitte für 4 Personen, was brauche ich für ein Käsefondue? Und das auch, wenn es keine Rechenleistung ist als LLM, als Large Language Model, das kann es an sich nicht so gut, aber irgendwie kriegt es das schon noch hin, das Rezept rauszusuchen mit den Sachen. So, das sind die super einfachen Sachen, die ich im persönlichen Einsatz super finde. Du hast dich ja aber auch damit auseinandergesetzt, dass die KI-Revolution viel weitreichendere Wirkungen hat. Also wirtschaftliche Auswirkungen, gesellschaftliche. Was würdest du sagen, was kommt da quasi an auf uns zu? Ist das eine Dystopie oder ist das eine Utopie?
Ach, schöne Frage. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der tendenziell eher zur positiven, optimistischen Betrachtung neigt. Deswegen, das muss man vorher wissen. Und in Übereinstimmung damit sehe ich das natürlich mehr als Utopie. Oder sagen wir es mal so, ich würde noch nicht mal sagen Utopie, weil es ist schon da. Aber ich sehe es, dass die Chancen überwiegen. Und da bin ich, da gibt es einige in Deutschland, aber ich glaube, wir sind nicht die Mehrheit. Und deswegen habe ich im Buch eben auch diese Bedenken der Mehrheit, die Risiken stärker in den Vordergrund stellen, aufgegriffen und habe mal alle Risiken, die ich so kenne und höre, aufgeschrieben und habe die klassifiziert. Und zwar habe ich mich gefragt, welche von denen sind unveränderlich technologieimmanent und welche sind im Gegensatz dazu menschengemacht und oder regulierbar oder verminderbar. Und wenn du dir das mal anguckst, dann bleibt relativ wenig übrig, was wirklich technologieimmanent ist. Ja? Und das hat mich dann zu dem Schluss verleitet, zu sagen, Mensch, wenn sehr viel von den Risiken, die so angeführt werden, entweder regulierbar oder menschengemacht sind, dann müssen wir den Menschen und den Regulatoren beibringen, wie KI funktioniert, damit die Risiken, die daraus entstehen, einfach aufs Minimum reduziert werden. So, und selbst wenn man sich anschaut, also die üblich, ich habe gerade letzter Tage eine neue Studie gesehen vom World Economic Forum, das, was vor allem ja gegen KI angebracht wird, ist das Risiko für die Arbeitsplätze. Und neue Studie vom World Economic Forum, bis zum Jahr 2030, wenn ich mich recht erinnere, werden 170 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen durch KI und nur in Anführungszeichen 92 Millionen werden abgeschafft. Das heißt, wir haben ein Saldo von 78 Millionen neuen Arbeitsplätzen durch KI.
Hast du die die Zahlen überraschen mich, weil ich weiß noch nicht, wo ich meine KI-Engineer, okay, ne? Also dass man sagt, okay, man braucht jetzt keinen Social-Media-Assistenten mehr, man braucht einen KI-Engineer, so als Transformation von Jobbeschreibungen. Aber ging da auch hervor, was diese neuen Jobs sind?
So tief bin ich ehrlich gesagt nicht eingestiegen. Ich habe die Überschrift gesehen, jetzt gerade am Wochenende, und habe mir das eingemerkt und wollte es nochmal lesen. Aber klar, KI-Engineer ist das Erste, aber dann gibt es halt auch ganz viele Jobs drumherum. Also alles das, was mit Daten zu tun hat und Datenaufbereitung. Alles das, was mit dem notwendigen Change zu tun hat. Plus all die in Anführungszeichen normalen Jobs, die dadurch entstehen, dass neue Geschäftsmodelle und neue wirtschaftliche Tätigkeiten damit möglich sind. Also ich finde das auch spannend, wo die genau sind, aber ich finde es nicht so absurd. Also ich finde das durchaus plausibel, diese Zahl, zumal ältere Studien ja auf Ähnliches hinweisen. Na, da ist das Verhältnis ein bisschen weniger, ich habe die im Buch auch zitiert, das Verhältnis ist weniger stark ausgeprägt, aber das ist eine relative Konstante bei jedem Technologiewechsel, dass am Ende mehr Jobs produziert werden als vernichtet.
Ja, Katja, ich will jetzt hier gar nicht so politisch werden, aber ich nehme nur das Beispiel. Wir sind jetzt gerade hier Mitte, Ende Januar. Wir sind gerade in Hochzeiten des Wahlkampfs und ich will mich ja auch immer mal ein bisschen nochmal gegenchecken. Und normalerweise nutze ich jetzt zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung den Wahlomaten. Und jetzt habe ich aber auf LinkedIn auch gesehen, dass jemand so ein KI-Chatbot vorgestellt hat, bei dem man auch so die Wahlprogramme analysieren lassen kann und quasi direkt auch mit dem Chatbot interagieren kann. Inwiefern gibt es da auch Gefahren oder was sollte ich als Bürger vielleicht für eine KI-Kompetenz wissen, wenn es ja auch um so sensible Bereiche wie demokratische Strukturen geht?
Ja, da machst du ein großes Feld auf. Ich sage ja in dem Buch auch, KI-Kompetenz ist Bürgerpflicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, und das ist das, was wovon ich es ableite, das ist ja auch der Titel des Buches, KI-Kompetenz für eine Zukunft in Wohlstand. Wir haben als Bevölkerung tatsächlich die Pflicht, uns alle KI-kompetent und damit zukunftsfähig zu machen, damit wir weiterhin persönlich am wirtschaftlichen Ergebnis dieses Landes, hoffentlich immer noch Wohlstand, teilhaben können. Und auch dazu beitragen können, dass in den Unternehmen genau dieses passiert, nämlich dass die Unternehmen zukunftsfähig werden oder bleiben, um damit eben auch unseren volkswirtschaftlichen Wohlstand zu generieren. Ja, also das ist eine, weswegen KI-Kompetenz aus meiner Sicht Bürgerpflicht ist. Und da können wir uns auch nicht darauf ausruhen, dass der Staat doch bitte irgendwas machen möge. Das zweite, KI-Kompetenz ist Bürgerpflicht. Und da kommen wir zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Risiken und Menschen gemacht. KI-Kompetenz ist auch insofern Bürgerpflicht, als dass man Manipulationen erkennt und Fakes erkennt oder besser erkennt oder zumindest weiß, wie man irgendwas, was einem komisch vorkommt, checken kann. Und du hast vollkommen recht. Also ich kenne jetzt diesen Chatbot, von dem du sprichst, nicht, aber müsste man als KI-kompetenter Mensch tatsächlich mal dahinter gucken und schauen, sind die Instructions einsehbar? Was steht in diesen Instructions drin? Welche haben die wirklich die offiziellen Wahlprogramme verwendet? Das Ganze so sorgfältig und objektiv aufgesetzt wie der Wahlomat? Das sind so Themen, die müsste man sich dann angucken, bevor man darauf wirklich seine Wahlentscheidung basiert.
Super. Wir haben jetzt einmal die persönliche Ebene beleuchtet, jetzt auch noch die gesellschaftliche. Und da wir uns beide ja sehr stark im Unternehmenskontext bewegen, wäre für mich auch nochmal die Frage, inwiefern unterscheidet sich die KI-Transformation von der digitalen Transformation, die im Prinzip ja einige Unternehmen auch schon bereits durchlaufen haben?
Ja, schöne Frage. Also rein, und da spricht jetzt wieder die Juristin, rein strukturell ist für mich die KI-Transformation das aktuelle Kapitel der digitalen Transformation. Das heißt, digitale Transformation ist der Oberbegriff, KI-Transformation ist der Unterbegriff. Viele Aspekte sind sehr, sehr ähnlich. Ja, gerade was den notwendigen Change betrifft. Und auch die Tatsache, dass es stark toolgetrieben ist, aber am Ende das entscheidende Mindset und Kultur sind und nicht die Technik oder die technischen Skills. Das sind so Sachen, die wir sehen, die ähnlich sind. Was noch ähnlich ist, sind teilweise die Inhalte, weil über die KI-Transformation jetzt an mancher Stelle einiges ganz elegant nachgeholt wird, was man in der digitalen Transformation verschlafen hat. So, das ist mal das, was ähnlich ist. Was anders ist, ist, dass wir jetzt bei der KI-Transformation bei den Geschäftsführenden auf deutlich offenere Ohren stoßen. Zum einen, weil es natürlich immer auch so einen Kostenreduktionsaspekt dort mitschwingt, den wir deutlicher und schneller haben bei der KI-Transformation als bei der digitalen Transformation. Zum Zweiten, weil schon auch manche ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass sie bei der digitalen Transformation sich einen schlanken Fuß gemacht haben und hoffen, bei der KI-Transformation das wieder aufholen zu können. Ja.
Aber ist die digitale Transformation nicht Voraussetzung für eine KI-Transformation?
So krass würde ich das, also inhaltlich hast du recht, zeitlich würde ich das nicht so deutlich hintereinander staffeln. Auch aus pragmatischen Gründen. Weil ich möchte niemanden, der zu mir kommt und sagt, er möchte gerne eine KI-Transformation machen, zurück auf los schicken und sagen, mach erstmal deine digitale Transformation. So wird es nichts werden. Und wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Das heißt, ich würde den Menschen dann eben anbieten, dass wir eine KI-Transformation machen und dabei das, was bei der digitalen Transformation noch nicht gemacht worden ist, dabei mitmachen. Ja. Also von daher, ja, eigentlich hast du recht, aber ich wäre da jetzt nicht so streng. Vom Ergebnis her gedacht.
Also ich denke einfach mal nur ein ganz einfaches Beispiel, weil ich gerade eine Klientin hatte aus der Ergotherapie, die mir aus ihrer Praxis erzählt hat, im doppelten Sinne aus der Praxis in der Praxis, wo die noch tatsächlich mit so einem Terminbuch rumfahren. Ja. Das heißt, also wo ich sage, oh, das tut mir im Herzen schon weh, wo ich sage, willkommen im 21. Jahrhundert. Das tut ja auch weh, aber die Geschäftsführung dort macht halt noch ein Papierbuch. Und da sage ich, da ist ja noch nicht mal eine digitale Transformation. Und jetzt wäre ja die Frage, wenn man sagt, wie möchte ich meine Ergotherapeuten steuern und wie mache ich eine effektive Terminplanung, da wäre ja das KI ein guter Einsatz, aber da wurde ja schon das iPad oder das Tablet oder was weiß ich verschlafen.
Absolut. Ja, und an der Stelle, wenn es jemandem leichter fällt, das Ganze zukunftsfähig aufzustellen, ja, und darum geht's mir, ja, wenn man das KI-Transformation nennt, dann nenne ich das KI-Transformation. So, wie viel KI dann am Ende drin ist oder ob es schon wahnsinnige und ausreichende Veränderungen dadurch gibt, dass man das Ganze jetzt mal auf ein digitales Tool umstellt, vielleicht sogar mit einem Selbstbucher-Tool wie Doctolib oder so, oder es gibt ja auch einige andere, vielleicht langt auch das schon. Ja? Und vielleicht hat man dann eine Embedded KI in einem dieser Buchungstools für medizinische Berufe, die da nochmal irgendwie die Auslastung optimiert oder das in Schichtpläne überführt oder, wenn dafür überhaupt KI nötig ist.
Also das ist vielleicht auch nochmal eine gute praktische Frage, weil was ja viele KI-Systeme gemacht haben, ist, die Schnittstellen offen zu legen, was natürlich für eine Plattformgedanken immer sinnvoll ist. Und da ist ja die Frage, oder ist meine Hypothese, wo ich gerne deine Reaktion drauf hätte, ob es nachher nicht mehr ChatGPT ist, sondern wir bleiben jetzt mal bei Doctolib einfach als ein Beispiel, dass integrierte Chatbots dahinter stehen, also ChatGPT ist einfach implementiert, dass man gar nicht mehr auf eine KI-Plattform geht, sondern auf die Software seiner Wahl und dahinter steht einfach immer eine KI-Schnittstelle. Absolut. Was glaubst du?
Okay. Absolut. Also jetzt ist das ja Use Case verschieden, ne? Aber wir sehen das ja jetzt schon. Alles, dieses ganze Feld Embedded AI kommt ja in jedem Tool, was ich nutze, jetzt hoch. Ich glaube, es gibt keins mehr, was nicht irgendwie so ein 3 funkelnde Sterne Button hätte. Und das ist ja etwas, womit gerade Anfangs-User noch einen noch leichteren Einstieg haben. Ja, wobei das manchmal auch ein bisschen trügerisch ist, wenn es tatsächlich um dieses Thema KI-Transformation geht, hätte ich schon lieber, dass sie sich dann wirklich auch mal ihre Prozesse angucken und ihre Use Cases raussuchen, anstatt es einfach immer nur so nebenbei mitzunutzen. Aber als Argument ist es total toll, wenn man den Leuten sagen kann, Moment mal, machst du doch eh schon. Ja, wenn du bei LinkedIn irgendwie oder bei Instagram oder Facebook, wobei, da bin ich nicht so viel, deswegen weiß ich nicht, ob es da gibt, aber ich vermute schon, wenn man bei LinkedIn zumindest Rewrite with AI klickt, dann ist das auch schon KI. Das heißt, die Angst kann dadurch abgebaut werden. Und apropos Angst, ich war noch nicht ganz fertig mit dem, wo ist die digitale Transformation und die KI-Transformation unterschiedlich. Also auf der positiven Seite jetzt auch bei der KI-Transformation sehen wir auch, dass wir auch deswegen auf offenere Ohren stoßen, weil viele Geschäftsführende eben wissen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie sie ihre Fachkräftelücke schließen können, beziehungsweise die die Verrentung von 30% ihrer Mitarbeitenden in den nächsten 10 Jahren irgendwie bewältigen können. Ich habe auch im Buch ein langes Gespräch mit dem Stefan Latuski drin. Das ist der CIO der Bundesagentur für Arbeit. Und ich glaube, diese Zahl, also nagelt mich drauf fest, aber ich glaube, 30% in den nächsten 10 Jahren, die kommt von ihm. Und ich meine, das ist ja, wenn man das menschlich nachbesetzen muss, das ist eine absolute Katastrophe, was das bedeutet an Rekrutierungskosten, an Know-how-Verlust, an Onboardingszeit etc. Natürlich wird man einen Großteil davon menschlich nachbesetzen, aber halt vielleicht nicht 30%, sondern 20% und 10% Effizienzgewinne mit KI da ins Feld führen. Ja. Also das sind so die positiven Punkte, die es uns leichter machen in der KI-Transformation. Aber es gibt eben auch welche, die es uns schwerer machen. Wir stoßen bei Mitarbeitenden gefühlt auf noch mehr Widerstände und gefühlt auch auf noch mehr emotional Vorreflexives. Ja, also wo die Leute gar nicht, auch mit Gesprächen, gar nicht auf die Idee kommen, dass das, was sie jetzt äußern, aus einer Angsthaltung, aus einer Abwehrhaltung kommen und mitnichten irgendwie ein rationales Argument ist. Ja. Und das ist eben die Angst
vor dem Ich denke mal kurz laut, ich war früher mal Geschäftspreisleiter einer Praxissoftware und da hat unter anderem ein Callcenter zugehört, was ich verantwortet habe. Und die haben quasi immer, wenn es Störungen mit der Software gab, die Therapeuten haben dann angerufen und gesagt, okay, ich habe das und das. Und ich war damals schon, da war die Chatbot-Technologie aber noch längst nicht so weit, wie sie jetzt ist, wollte ich eigentlich sowas haben, dass man so einfache Störungen schnell klären kann. Und ich glaube, da wäre das mit Chatbot super hilfreich. Und ich glaube, wenn ich das jetzt vorschlagen würde heute, das würde sehr viel vorreflexiv, was du gesagt hast, glaube Ängste machen. Und gleichzeitig würde der Chatbot, glaube ich, nicht die Arbeitskraft komplett ersetzen, weil es, glaube ich, immer noch die Person braucht, mit der man sich unterhält. Es ist nur ein Gedanke, aber ich überlege, weil das ist so etwas, wo man schnell eine Lösung braucht, was aber komplex sein kann.
Also das ist ein ganz klassischer Use Case. Und deswegen, also es gibt ja das Beispiel von Klarna, die tatsächlich ein Use Case haben, wo sie, ich glaube, 700 Mitarbeitende eingespart haben durch im Callcenter durch KI und damit ehrlich gesagt auch das ganze Unternehmen gedreht haben. Ja, also Klarna ist da erstens sehr stringent und zweitens auch relativ offen.
Also positiv gedreht haben?
Also ja, also wirtschaftlich gedreht haben. Ja, in die Profitabilität gedreht haben. Und damit tatsächlich auch, ich meine, es ist jetzt komplex und das ist multikausal, ja, aber in gewissem Maße dazu beigetragen haben, dass alle Arbeitsplätze bei Klarna gesichert waren. Man muss ja ein bisschen auch ans Gesamtunternehmen denken. Und also es ist total überraschend, weil die gleichen Leute, die einem seit 3 Jahren vorjammern, wie wahnsinnig monoton ihre Arbeit ist, sobald man ihnen anbietet, dass das doch die KI für sie machen kann, wollen sie davon überhaupt nicht mehr loslassen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns die Aufgabe etwas schwerer macht jetzt im Verhältnis der digitalen Transformation. Da muss man eben sehr behutsam rangehen. Und klar, wir sagen immer, dafür habt ihr mehr Zeit für wirklich coole Tätigkeiten. Das muss man den Leuten dann auch wirklich zeigen. Ja. Also das braucht seine Zeit, bis das wirklich angekommen ist.
Wenn ich jetzt schaue, okay, ich habe ein Unternehmen, ich möchte KI-Transformationen machen, welche Fähigkeiten oder zu welchen Fähigkeiten muss ich denn meine Mitarbeitenden anhalten, um in einer KI-geprägten Arbeitswelt besonders wichtig zu sein? Also was brauchen
besonders erfolgreich die? Zu sein dann.
Besonders erfolgreich,
ja. Ja. Also vor allem Offenheit. Das finde ich das Allerwichtigste. Offenheit, vielleicht sogar Neugier. Ja. Das ist, also ohne das geht's nicht. Dann jetzt ein bisschen ein Buzzword, aber es lässt sich an der Stelle nicht vermeiden, ein Growth Mindset. Ja, also eine wachstumsorientierte Denkweise, weil jemand, der meint, er könnte nur mit dem arbeiten, was er hat und er könne sich nicht verändern, der wird keine erfolgreiche KI-Transformation durchlaufen können. Ja, also das wären die, das ist das Gegenteil dazu, das wären die mit dem statischen, mit der statischen Denkweise. Und ich habe das jetzt mal sehr schwarz-weiß gemalt. Es gibt da auch ganz viele Grautöne dazwischen. Das heißt also, die wachstumsorientierte Denkweise herauszuschälen oder zu fördern im Unternehmen ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Und da gibt es eben welche, die haben die sowieso schon, aber es bei jedem kann das noch gesteigert werden. Deswegen lohnt es sich total, auch bevor man richtig mit einer KI-Transformation einsteigt, jetzt schon mal Maßnahmen zu ergreifen, um den Growth Mindset, also die wachstumsorientierte Denkweise zu fördern im Unternehmen. Das zahlt sich bei der KI-Transformation sofort aus und bei allen anderen Veränderungen, die da noch kommen, weil damit ist ja nicht vorbei.
Ja, also sind wir wieder bei Peter F. Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast. Also die Unternehmenskultur frisst quasi KI-Strategie in dem Fall aus, ja, wenn ich es nicht hinkriege.
Absolut. Das ist ja die Grundlage meiner ganzen Arbeit, ja. Also wenn man das nochmal einzeln zerlegen, wie so eine Formel, Culture, was ist Culture? Oder Unternehmenskultur ist die Gesamtheit der Verhaltensweisen. Ja, das ist so, wie sich Mitarbeitende verhalten, wenn der Chef nicht guckt. Das ist die Unternehmenskultur. Strategie ist schön und gut. Viele Unternehmen sind auch gut in der Formulierung ihrer Strategie, einige sind dann noch gut in der Kommunikation ihrer Strategie und ein paar ganz wenige sind auch noch gut im Training der Mitarbeitenden. Aber dass mal wirklich jemand guckt, was brauchen die Leute und wie kriegen wir sie dazu, ihr Verhalten zu ändern, damit sich dann in der Summe die Kultur ändert und eben nicht die Strategie frisst, das macht niemand oder nur sehr wenige. Und das ist genau die Lücke, in die wir mit Culture reingegangen sind, dass wir gesagt haben, wir geben den Leuten ein Tool an die Hand, was sie motiviert und ihnen die Fähigkeit und auch die Lust gibt, ihr Verhalten so zu verändern, wie es der Strategie entspricht. Und das ist natürlich nur am Arbeitsplatz, ja. Aber dass wir eben tatsächlich auf die Art und Weise sehr neurowissenschaftlich und psychologisch unterlegt tatsächlich eine Kulturveränderung hinbekommen, indem wir wie bei einer Fitness-App letztendlich den Leuten Übungen geben, wie können sie sich entsprechend der neuen Strategie verhalten und eben auch Lust machen drauf, dass sie es tun.
Ja, sehr stark. Also da auch mal der Verweis an die Folge mit Judith Muster, die diese drei Ebenen gesagt hat. Es gibt die informelle Seite, es gibt die formelle Seite und die Schauseite in unserem Unternehmen. Und was du jetzt quasi gesagt hast, die Unternehmenskultur ist so ein bisschen die informelle Seite. Nicht das, was man raushängt, die Werbung oder das, was man sagt, was das Unternehmen ist, gemäß Prozessen, sondern das, was dann wirklich gelebt wird. Wir haben uns jetzt schön herrlich verquatscht, wie ich mir fast gedacht habe. Wir haben natürlich nicht annähernd alle Fragen gestellt und dein Buch ist ja knapp 400 Seiten stark. Das heißt, da ist noch super viel Inhalt drin, was die Zuhörerinnen sich über Lesen aneignen dürfen. Aber gibt es jetzt noch so ein Thema, wo du sagst, Mensch, Danny, hier ist mir noch ein Herzensthema, das haben wir noch nicht touchiert, da möchten wir nochmal rein.
Ja, danke für die Frage, weil wir waren vorhin kurz dran und dann sind wir abgebogen. Du hast das Thema KI-Kompetenz und Demokratie aufgemacht. Ja, und ich habe das ja eingangs auch schon erwähnt, und es ist die ganze Zeit mitgeschwungen. Was uns total wichtig ist, und dazu muss man sagen, ich habe in dem Buch ja auch aus meinem Podcast sehr viele Infos verarbeitet und habe auch auf die Art und Weise so eine kleine Bewegung von den Leuten aus meinem Podcast und mir gestartet. Das heißt, wir sind jetzt unterwegs und haben eine richtige Initiative gegründet. Das ist die KICK-Initiative, die ich anfänglich erwähnt habe. Und mit der KICK-Initiative ist es uns eben wichtig, erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig KI-Kompetenz für die Zukunft von jedem Einzelnen ist und dann eben auch für die Zukunft unseres Landes. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir wollen, ist, dass wir niedrigschwellige, ganz einfache, kostenfreie Angebote machen, wie Leute tatsächlich sich KI-Kompetenz drauf schaffen können. Und damit auch so den Druck auf die Politik erhöhen. Und jetzt kommt ja Folgendes. Wir hatten es eben gerade schon gesagt, KI-Kompetenz und Demokratie. Und Stichwort Herzensthema. Wir haben jetzt unseren Contentplan für 25 komplett fallen lassen und haben jetzt spontan eine Kampagne dazwischen geschaltet, die wir über die verschiedensten Social-Media-Kanäle ausspielen, wo Leute den Satz vervollständigen, KI-Kompetenz stärkt unsere Demokratie, weil. Ja? Und da nehmen wir nämlich genau diesen Punkt auf, den du gerade gemacht hast, und versuchen auf die Art und Weise auch nochmal die Wichtigkeit von KI-Kompetenz für unser Staatswesen klarzumachen. Bislang waren wir ja vor allem wirtschaftlich unterwegs, aber jetzt, so kurz vor der Bundestagswahl und in Anbetracht der Entscheidung von Facebook, ist da so eine Stimmung ausgebrochen bei unserem Kernteam, die dann dazu geführt hat, dass...
Ganz kurz, die Entscheidung von Facebook ist, dass es keinen Fact-Check mehr gibt.
Ne? Ja.
Wie meinst du?
Entschuldigung, danke für die Präzisierung. Mhm. Ja, dass es keinen Fact-Check mehr gibt, beziehungsweise dass die Community jetzt den Fact-Check übernimmt. Also die Community, die selber so ein Zeug geschrieben hat, darf sich jetzt selber checken. Das ist ein interessantes Konzept. Ja, genau, und da waren wir wirklich alle auch noch stärker als sonst leidenschaftlich dabei und haben beschlossen, dass wir mit dieser Initiative starten. Und die ersten Kacheln habe ich schon gesehen. Und ich hoffe, dass jetzt ab dieser Woche dann auch noch deutlich mehr Kacheln kommen. Wer da mitmachen will, der kann sich jederzeit gerne melden. Entweder bei mir oder auf der Seite der KIK-Initiative. Das ist www.ki-k.org. Und da teilnehmen.
Okay, super. Wenn ich jetzt für unser Hauptteil, unseren Hauptgesprächsteil, die zusammenfassende Frage stelle, wie gelingt mit KI eine Zukunft im Wohlstand, was wäre dann deine Antwort?
So in einem Satz am Ende.
Du kannst auch drei Sätze, aber es ist kurz und knackig so ein bisschen zusammengefasst.
Also, mit KI-Kompetenz gelingt uns allen eine Zukunft in Wohlstand, indem wir das Bruttoinlandsprodukt wieder zum Wachsen bringen, ne? Dass wir also nicht mehr Schlusslicht sind und auf die Art und Weise mehr Wert schaffen, der dann in unseren Taschen landet. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Punkt, den wir gerade hatten, mit KI-Kompetenz haben wir auch eine Zukunft im Wohlstand für alle. Das ist ein bisschen übertrieben, aber für die größtmögliche Menge an Menschen, weil KI-Kompetenz auch dazu führt, dass wir die Demokratie als Staatsform aufrechterhalten können. Ja. Und jetzt mögen die Anhänger des Sozialismus mir natürlich widersprechen, aber auf Basis, also was haben wir denn momentan im Angebot an Staatsformen für Deutschland? Das ist eine Demokratie oder eine Kleptokratie oder irgendwas, was vielleicht in eine Diktatur mündet. Unter diesen drei Varianten oder Alternativen denke ich, dass Demokratie immer noch den größtmöglichen Wohlstand für die größtmögliche Anzahl von Menschen gewährleistet.
Okay, super, vielen lieben Dank. Und jetzt würde ich in den persönlichen Teil schwenken und fange mit der Frage an, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Reflexion. Also was ich sehe, tatsächlich, um das ein bisschen auszuführen, Führung ist momentan vor allem dann schlecht, wenn Führende versuchen, die Augen zu verschließen. Und zwar die Augen zu verschließen vor dem, was draußen in der Welt passiert und die Augen zu verschließen vor dem, was in ihnen passiert. Und meinen, dass all das, was in ihnen so passiert, so Angst oder sowas, dass das keine Berücksichtigung finden muss und sich auch überhaupt nicht auf ihre Führungsarbeit auswirkt.
Das kann ich natürlich als Führungskräftetrainer und Coach nur dankend aufnehmen, diesen Impuls. Aber natürlich so ein Sparring oder mal wirklich einmal so ein Check-up und auch mal Business Cases durch, Sprechen und Reflektieren ist total wichtig, um auch eine eigene geistige Klarheit zu finden.
Also Klarheit ist eigentlich das bessere Wort noch als Reflexion. Von daher, wenn ich das noch nehmen darf.
Ja, Klarheit durch Reflexion würde ich draus bauen. Über welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Oh, also es gab immer wieder welche, aber wenn ich zurückschaue, dann ist es tatsächlich erstes und zweites Staatsexamen, weil das war schon mega hart.
Beide in Jura,
nehme ich an. Ja, beide in Jura, beide in Bayern. Wie blöd kann man eigentlich sein?
Ich kann mich gut erinnern, wenn ich vor der PlayStation saß, hat meine Frau, die ist ja Richterin am Hohen Landesgericht, die hat erste und zweite Staatsexamen gemacht. Während sie gelernt hat, habe ich gezockt. Also, aber
ihr habt ja eine klare Aufgabenteilung bei euch daheim.
Von daher, I know the pain. So, ich hab ihn gesehen, nicht gefühlt. So, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geduld.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, das ist schwierig. Also ein Buch, was ich auch wirklich lange in der Handtasche rumgetragen habe, ist Epiktet, das Handbüchlein der Moral, also stoische Philosophie. Das zweite, wenn man so ein bisschen mehr Richtung Business geht, dann ist es Clayton Christensen, How Will You Measure Your Life? Das steht so dazwischen. Also da geht es darum, wir messen doch alles im Business, warum messen wir nicht genauso im Privatleben? Und das Dritte, ich habe hier so viele Bücher stehen, jetzt mal ganz spontan gesagt, war das, glaube ich, Sense and Respond, ein Buch, was kaum jemand kennt. Das war einfach das erste Buch, was ich vor 15 Jahren gelesen habe zum Thema kundenzentriertes Arbeiten.
Stark, kenne ich auch noch nicht. Cool. Kommt auf die Einkaufsliste.
Ach, deswegen stellst du die Frage.
Ich lerne von den klügsten Menschen hier jede Woche. Also,
das stimmt, ich lerne auch viel aus meinem Podcast. Das ist sehr, sehr schön.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Dass man nur durch harte Arbeit, dass nur harte Arbeit gute Arbeit ist und dass man nur mit harter Arbeit Geld verdienen kann.
Welcher hat dich zum Erfolg geführt?
Der gleiche. Nein, also das mit der harten Arbeit, hat mich schon in gewissem Maße zum Erfolg geführt, als dass ich die Arbeit eben nicht scheue. Und in der letzten Zeit, also ich bin ja dann auch zunehmend immer stärker in den letzten 10 Jahren Unternehmerin geworden. Und da kommt tatsächlich dieser Glaubenssatz noch dazu. Nur weil es auf dem Weg nicht geht, heißt es nicht, dass es nicht anderweitig auch geht. Also, oder anders gesagt, schwer heißt nicht unmöglich.
Ja, ich sage immer gern work hard and smart. Und das ist, glaube ich, dieses KI-Thema. Man kann ja immer noch viel und hart arbeiten, aber man sollte halt nicht dumm arbeiten. Das heißt, es gibt auch smartere Wege oder andere Wege, um das zu erreichen. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Nummer eins, und das habe ich von einem philosophischen Berater, mit dem habe ich das herausgearbeitet, deine Führungskraft hat kein Interesse daran, dich zu entwickeln. Das fand ich, war für mich damals, und ich meine, das ist sicher 20 Jahre her, war für mich wirklich ein Eye-Opener, weil ich dachte damals wirklich so, ach, wenn ich nur gut arbeite und meine Führungskraft mit mir zufrieden ist, dann wird die mich schon entwickeln. Nein, es ist gerade umgekehrt. Ja, weil wenn ich gute Arbeit mache, tut der, in dem Fall der, alles andere außer mich zu entwickeln, weil dann möchte er ja, dass ich weiter für ihn gute Arbeit mache. Ja, das Zweite ist tatsächlich, ich habe ja dann mich selbstständig gemacht mit der Mediate 2008 in einer Krise Ende 2008. Und was eine wichtige Erkenntnis da war, ist, dass ich mich selbstständig nie genauso unsicher gefühlt habe wie im Konzern. Ja, und das haben viele andere anders vermutet. Die hatten noch versucht, mich davon abzubringen, aber dieses je selbstwirksamer oder je größer mein Wirkungsraum ist, desto sicherer fühle ich mich und desto weniger passiert eigentlich auch.
Ja, find ich gerade stark, resoniert sehr stark mit mir. Ich schreibe gerade an meinem nächsten Herausgeberbuch und in meinem Kapitel wird es genau um Selbstwirksamkeit in der Selbstständigkeit gehen. New Work und Resilienz wird das Buch heißen. Und das ist genau das Thema. In Konzernen bist du halt, das sieht man jetzt bei den ganz großen Konzernen, VW, Audi, denen es immer gut ging, BASF, ne, diese Konzerne, wo du sagst, wenn du einmal drin bist, kommst du nie wieder raus, das sicheres, goldene Käfig, aber Pustekuchen mit den ganzen Rezessionen, haut die halt weg und in der Selbstständigkeit lernst du halt erst Resilienz und Handlungs- und Growth-Mindset und immer verändern, Adaptabilität, Anpassungsfähigkeit, auch wenn der Kunde mal nicht zahlt und es eine finanzielle Unsicherheit dann gibt, aber dass du packst das alleine, hilfst du dir, hilft dir Gott, um mal einen christlichen Spruch zu bemühen, finde ich, ist da resoniert sehr stark mit mir und wird eines meiner Kapitel quasi in dem Thema sein.
Mhm. Ja, also ich würde das ein bisschen abwandeln, aber hilfst du dir, dann hilft dir jemand. Also zumindest man selber hilft sich dann.
No. Ja, ich wollte nur den Bezug nehmen, daher kommt die Bibel hat einfach mal ein paar kluge Sprüche genommen, die hat einfach nur ein anderes Marketingziel gehabt, aber der Hintergrund ist, geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, und der dritte Punkt ist tatsächlich, kam jetzt zu mir erst im letzten halben Jahr, da habe ich dieses Thema Neuroplastizität, also dass wir unser Gehirn verändern können oder dass unser Gehirn veränderlich ist. Das wissen wir ja schon länger, aber ich habe den nochmal weiter ausgedehnt für mich, dass ich entdeckt habe, dass auch ich mein Gehirn bewusst steuern kann, um es zu verändern. Und bin ein bisschen mehr in diese Arbeit reingegangen, wie kann ich so intrusive thoughts, also so irgendwie so Gedanken, die immer wieder kommen und die einem gar nicht gefallen, wie kann ich die eigentlich dekonstruieren und wieder rekonstruieren? Und dann eben auch schauen, dass ich das so mache, dass sich das wirklich in Proteinstrukturen im Hirn niederschlägt. Und das hört sich jetzt ein bisschen komplex an, das ist es auch. Ich habe es auch noch nicht so ganz verdaut, deswegen ist es noch komplex. Aber um es auf eine kurze Formel zu bringen, glaub nicht alles, was du den lieben langen Tag so denkst und glaub auch nicht, dass das dauerhaft so ist.
Ja. Seien die Bücher von Dr. Alicia Rieber und Gerhard Roth nochmal ans Herz gelegt zum Thema Gehirn und Coaching, wo sie sich genau mit diesen Gehirnstrukturen auseinandersetzen und auch gerne natürlich mal in die Folge mit Maya Storch reinhören zum Zürcher Ressourcenmodell, wo man unbewusste Strukturen rekonstruiert.
Maya Storch.
Spannende Themen.
Ja, also, und wenn wir schon bei Tipps sind, Dr. Caroline Leaf, wie das Blatt, die tatsächlich da auch ein gesamtes Portfolio hat, also Buch, App, Kurse auf Mind Valley, die hat das auch sehr wissenschaftlich unterlegt.
Sehr stark. Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die es schaffen, einen hohen Anspruch an Leistung zu verbinden mit einem hohen Anspruch an Menschlichsein und Reflexion. Weil normalerweise geht immer das eine auf Kosten des anderen.
Schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Aktuell Elon Musk. Weil ich würde einfach gerne verstehen, wie der tickt. Und meine, soweit ich in der Lage wäre, irgendwie das herauszuarbeiten, dann da Tricks raus von abzuleiten und allen zur Verfügung zu stellen.
Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ja, der würde ich raten, dass Ratschläge kritisch zu hinterfragen sind. Weil Ratschläge, und das habe ich leider auch erst sehr spät gelernt, immer vor dem Hintergrund, also sehr, sehr persönlich geprägt sind und auch nicht immer nur eine wohlmeinende Agenda haben. Oft ist die Bösmeinende gar nicht so bewusst, aber unterbewusst. Und das würde ich meinem Jugendlichen nicht raten, ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Viele verschiedene Ebenen. Ich möchte gerne für mich selber wissen, dass ich ein sehr facettenreiches Leben geführt habe. Und gewachsen bin. die ganze Zeit. Und nicht nur für mich, sondern eben auch für all die um mich herum, dass ich auch denen das ermöglicht habe, zu wachsen. Im Privaten überträgt sich das natürlich relativ deutlich auf die Kinder. Ne? Im Beruflichen ist es tatsächlich dann wäre die Entsprechung, dass ich es wirklich geschafft habe, Menschen und Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Da wäre ich ziemlich glücklich.
Sehr schön. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, verschiedene. Das, was mich momentan einigermaßen gesund, geistig gesund hält, ist prioritize according to impact. Also priorisiere entsprechend des Einflusses. Ja, und das hilft mir gut durch den Tag.
Das ist ein super Impuls und ich glaube, da können unsere Zuhörerinnen auch viel mitnehmen. Ich habe mir notiert, ich werde ihn für mich auch wahrnehmen. Liebe Katja, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende, bereichernde und auch unterhaltsame Gespräch über KI-Kompetenz. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Du, vielen Dank für deine tollen Fragen, Danny. Ich hatte die nicht alle vorbereitet. Ich bin froh, dass ich trotzdem, glaube ich, vernünftige Antworten gefunden habe. Und es hat mich wirklich dann auch nochmal unter Druck spontan zum Reflektieren gebracht und einige neue Erkenntnisse mir selber gebracht.
Super, vielen lieben Dank und dir einen schönen Tag.
Danke, tschüss. Ebenfalls. Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.